Es ist natürlich unheimlich schön, müde zu sein, vorausgesetzt, man hat ein Bett. Oder so einen weichen Polstersessel, wie ihr da habt. So. Hier im Audi Max, ich habe vorhin da beim Reinkommen so einen Zettel gesehen, da war Mathevorlesung, hat es ja wohl heute gegeben. Und da hat es die Lösung gegeben für eine Übung. Also als ich da drauf guckte, schauen, da wurde mir schlecht. Da habe ich begriffen, warum hier die Sitze so weich gepolstert sind. Und nachdem er hier vorhin sein bezeugt hat, dass er hier immer in dem Raum sitzt, ohne was zu verstehen hinreichend, dann weiß ich, das ist menschlich. Wenigstens auf weichen Sitzen sitzen. Schlimm ist, müde zu sein und kein Bett zu haben, sondern nur einen Stein, auf dem man sitzt, so fast so hart wie dieser Tisch. Und dann dazu 38 Grad Hitze im Schatten. 38 Grad im Schatten. Das geht aber alles noch. Das kann man noch als Urlauberlebnis abbuchen. Schwierig wird das erst, wenn man jetzt dazu noch einen Arm hat, der runde 18 Meter zu kurz ist. Ich meine, es hat ja nicht jeder so einen langen Arm. Mancher hat lange Finger, aber nicht jeder hat so einen langen Arm. Und der Arm von dem Mann, von dem ich erzählen wollte, war etwa 18 Meter zu kurz. Und das war das ganze Problem, denn er war unheimlich müde. Es war nicht in Braunschweig, sondern es war in Israel. Es war Sommer, es waren 38 Grad im Schatten. Und das ist so die Zeit, wo das Blut langsam in den Aggregatzustand von Lakritz übergeht. Und um diese Zeit, da kann der Mensch überhaupt nicht denken. Und dann setzt dieser Mann sich in der Mittagspause auf so einen Brunnenrand. Es gibt ja nichts Schöneres und Lauschigeres als so ein Brunnenrand. Ist ja was ganz anderes als McDonald's. Aber nichts gegen McDonald's. Ich will niemand so nahe treten. Und da unten gab es jetzt eine Quelle. Mit richtig schönem, frischem Wasser. So. Ich will keine Vergleiche anstellen. Und nur der Brunnen ist tief gewesen. 20 Meter tief. Nee, wie lange ist so ein Arm? Meter? 19 Meter tief. Oder wer weiß was. Jedenfalls, es fehlten runde 18 Meter dran, um dran zu kommen und unten rauszukommen. Was nützt mir das frische Wasser da unten, wenn ich nicht dran komme? Das ist überhaupt ja das Problem im Leben. So in 50er Jahren gab es einen schönen Schlager, so einen alten, so einen sentimentalen, der hieß, die süßesten Früchte essen nur die großen Tiere. Weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Ne? Die Datteln da oben. Wer weiß was. Es gibt so viel in dieser Welt, nur man kommt oft nicht dran. Er kommt nicht dran. So sitzt Jesus da auf dem Brunnenrand, müde wie er war. Ich finde das übrigens ganz toll, dass die Bibel das so erzählt. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von Jesus hast. Manche haben ja den Eindruck, dass er so ein Geist höherer Ordnung wäre, immer wie auf so einem metaphysischen Luftkissenboot durch die Wirklichkeit geschwebt ist. Irgendwie jedenfalls nicht mit den Problemen behaftet, die wir so haben, zum Beispiel müde zu sein, sodass man nicht mehr gucken kann. Aber er war müde. Und dann kommt eine Frau auf ihn zu. Und nun müsst ihr wissen, die ganze Situation sprach für sich. Damals gab es ja kein Fernsehen und deshalb konnten die Leute noch wirklich selber leben. Und ja, das ist ja einfach. Ich meine, wenn man ein spannendes Leben sich angucken kann, dauernd jeden Abend wieder ein anderes, gewöhnt man sich langsam das selber Leben ab und das machten die damals noch selber. Und das Frauenprogramm, das lief in Sychar, so hieß diese City, das lief immer abends so zwischen 17 und 19 Uhr. Dann, wenn es nicht mehr so ganz so heiß war, dann nahmen die ihre Pötte mit, alles, die waren elegante Damen. Ich meine, die haben ja immer den Schritt, so wissen Sie, so einen Tonkrug obendrauf und dann da so. Gibt so ein Hohlkreuz und so einen eleganten Schritt. Und dann sind die raus vor die Stadt an den Brunnen und haben dabei die Nachrichten ausgetauscht und so. Und da war schwer was los, war unheimlich unterhaltsam. Die haben sich da wahnsinnig Zeit beigelassen, das war sehr kommunikativ. Und es gab frisches Wasser. Und diese Frau kommt mittags um 12, da jagt man keinen Hund vor die Tür im Orient, weil sie abgestempelt war. Niemand wollte mehr mit ihr sprechen. Diese ganze Szene spricht für sich. Da brauchte man kein Wort zu sagen. Dann kommt die Frau. Die guckt weg. Ist ja peinlich, jemanden zu begegnen. Sie hatte damit gerechnet, dass sie alleine ist am Brunnen. Und dann guckt Jesus diese Frau an und sagt, du, gib mir zu trinken. Gib mir zu trinken. Ich weiß nicht, ob du in diesem Augenblick schon ermessen kannst, was dieser einfache, schlichte Satz für diese Frau bedeutet hat. Ein Mensch, von dem niemand mehr etwas erwartet, die bei allen abgeschrieben war. Alle kamen ohne die aus. Jesus hat keine Philosophie gemacht, hat auch keine gesellschaftskritischen Anmerkungen gemacht, wie diese ach so böse Welt doch so ist und so. Das ist Liebe. Eine Frau, die alle eingebläut haben, mit dir haben wir nichts mehr zu tun, von dir erwarten wir nichts mehr. Von der erwartet Jesus eine Erfrischung. Das ist Menschenwürde. Nicht einem, der Probleme hat, zu begegnen, von oben runter und zu sagen, kann ich dir helfen? Du armes Schwein? Sondern einem, von dem niemand mehr etwas erwartet, zu begegnen und ihm die Würde zurückzuschenken. Von dir erwarte ich Hilfe. Hilf mir. Jesus, in dem der lebendige Gott in diese Welt kommt. In dem der Gott in diese Welt kommt, der das erste und das letzte Wort der Weltgeschichte gesprochen hat. Der wird ganz klein und erwartet von einer Frau, von der niemand mehr was erwartet. Hilfe, gib mir zu trinken. Versteht ihr? Das ist das Thema dieses Abends. Das ist Liebe. Einem Menschen die Würde zurückgeben, die ihm geraubt wurde. Du bist wer? Du wirst gebraucht. Du kannst einem anderen das erfrischende Glas Wasser geben. Da ist jemand, der erwartet von dir etwas, das dazu führt, dass man wieder aufatmen kann. So fängt's an. So fängt Jesus mit uns an. Nicht mit moralischen Zeigefinger. Bei der Frau hätte man eine lange Litanei runterbeten können an Kritik und Vorwürfen. Und hättest du doch und hast du nicht gewusst und wir haben dir doch immer schon gesagt und hättest du mal gehört, dann wärst du nicht und so. Und wie diese Töne laufen. Alles geschenkt. Macht alles nur bitter und hilft niemandem raus. Jesus schenkt dieser Frau die Würde zurück. Gib mir zu trinken. Und die Frau ist ganz baff. Erstmal, weil sie wusste, was sie für eine war. Und zum anderen war es doppelt dick. Die war eine Samaritanerin. Das war eine besondere Gruppe, mit der die Juden prinzipiell nichts zu tun haben wollen. Und weil ihr die andere Geschichte peinlich war, überhaupt nur auszusprechen, deshalb redet sie über dieses gesellschaftlich-religiöse Problem und sagt, du erwartest etwas von mir zu trinken. Ich bin eine Samaritanerin. Du bist ein Jude. Dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin, du würdest mich bitten, ich würde dir Quellwasser geben, lebendiges Wasser. Och, sagt die Frau ganz schnippisch, finde ich aber komisch. Dein Arm ist doch 18 Meter zu kurz. Du hast doch keinen Eimer. Also ich war, jetzt im Juli war ich an diesem Brunnen, der sogenannte Jakobsbrunnen vor Sichem, den kann man heute noch sehen, das ist ein ganz historischer Platz. Das Wasser, das da rauskommt, ist bis heute bekannt dafür, dass es eine besonders gute Qualität hat. Und da braucht man dann so ein Seil und einen Eimer dran oder irgendwie so einen Lederbeutel hatten die da, so einen Ziegenledereimer. Und dann haben die runtergelassen und hochgezogen und dann oben in so einen Tonkrug. Gut, wenn man einen Richter in der Nähe hat. Der sagt einem, was recht ist. Gut. Ja? Du hast doch kein Gefäß, um das raufzuziehen. Wie willst du mir denn was zu trinken geben, sagt die Frau. Ganz schön schnippisch ist sie. Also, ein bisschen Kess war die immer noch. Und dann sagt Jesus sie, ich könnte dir ein Wasser anbieten, ein Quellwasser, das in dir selber wie eine Quelle werden würde, sodass du nie Mangel haben würdest. Mann, sagte ich, jetzt raffe ich aber gar nichts mehr. Dieser Brunnen hier stammt aus alter Zeit von unserem Vater Jakob, der einem der Gründer, Väter Israels, des Volkes Israel, das war hoch geehrt, dieser Platz. Und du willst noch bessere Wasserqualität geben. Na, gib mir. Ja, sagt Jesus, geh erst bitte hin und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Tja, sagt er, 5 hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und plötzlich steht diese Frau in einem Licht, ganz merkwürdig. Wie soll ich das beschreiben? Nein, nicht die Sonne, die da 12 Uhr mittags runterknallt. Klar, die war auch da, aber das ist ganz. Man kann ja im hellen Sonnenschein stehen und es ist alles versteckt, was das unser Leben wirklich ausmacht. Nein, es war ein Licht, das hatte 2 Eigenschaften miteinander. Auf einmal war sie völlig entlarvt in ihrer Lebensgeschichte. Mit diesem einen Satz deckt Jesus die ganze Tragik ihres Lebens auf. Und zugleich spürt sie, er stellt mich doch nicht bloß. Es ist nicht so ein Folterlicht, das quält, sondern es ist ein barmherziges Licht, das gut tut, wenn diese bösen Dinge rauskommen, um wegzukommen. Mensch, das tut gut. Mit einem Satz lässt Jesus sie erkennen, du, ich kenne deine Not. Ich kenne deine Not. Weißt du, wie Jesus das gesehen hat? Warum hat er nicht über Moral mit dieser Frau gesprochen? Er hat manchmal ganz, ganz deutliche Sätze gesagt. Lest mal seine Bergpredigt. Lest mal, was er gesagt hat zum Thema Ehe. Eine Radikalität hat er gesagt, dass Ehe unverbrüchlich ist. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, hat Jesus gesagt. Aber mit dieser Frau, da redet er nicht darüber, dass die Ethik nicht stimmt und wo kommt man hin damit, sondern er guckt viel tiefer. Er guckt viel tiefer. Er sieht, dass dieser ganze Sexhunger im Leben dieser Frau, dass sie die Männer mitgenommen hat, wie man Kleider wechselt, nichts anderes ist als eine unendliche Sehnsucht nach Liebe und nach Leben. Und sie war nicht satt geworden. Ein endloser Durst nach Wasser, das eine trockene, ausgetrocknete Seele erfrischt. Deshalb ist sie auf das Thema mit dem Quellwasser gekommen. Längst bevor von den Ehebrüchen dieser Frau und dem vom Sex ausgebrannten Leben gesprochen wurde. Vom Lebensdurst redet er. Von dieser Sehnsucht, die in uns allen steckt. Dass wir einen Hunger nach Liebe haben. Wisst ihr, wenn man so richtig ausgehungert ist, dann ist man ja nicht wählerisch. Nicht? Dann ist man nicht nörglerisch und sagt, oh, ich mag aber nur Steak mit Spargel. Wenn man so richtig ausgehungert ist, frisst man, was man kriegen kann. Vor Jahren ging mal eine schaurige Geschichte durch die Presse. In Peru war in den Anden ein Flugzeug abgestürzt und die Hälfte der Passagiere hat überlebt. 21 Tage hat es gedauert, bis die oben in den Anden gefunden wurden. Und in diesen schrecklichen Zeiten, nahe am Verhungern, haben die Überlebenden angefangen, sich von Leichenteilen zu ernähren. Also ein normaler Mensch, dem wird schon schlecht allein, wenn man die Geschichte hört. Das Vorstellungsvermögen, dass ein Mensch dazu fähig sein sollte, eine Leiche anzufressen, ist unvorstellbar. Das ist eine extreme Situation, aber sie ist im Grunde typisch für unsere Lebenssituation. Wenn unser Hunger groß wird, dann verlieren wir die Kritikfähigkeit. Wenn der Lebenshunger, der Lebensdurst groß sind, dann schlingen wir in uns rein, was uns irgendwo angeboten wird. Das ist das Problem mit dem Sex. Es wird uns unter dem Etikett Liebe verkauft und wir haben eine Sehnsucht danach, eine Erfüllung zu fühlen. Ich denke an ein 15-jähriges Mädchen, mit dem ich zu sprechen hatte, die zu mir kam und Die erste Wahrheit ihres Lebens war die Erkenntnis, ich bin nicht gewollt. Sie und ihre Zwillingsschwester waren von Eltern abgeschoben worden ins Heim. Sie waren ein Verkehrsunfall. In einer Gesellschaft, in der alles geplant ist, passierten eben Pannen. Ne? Und das hat ihr Leben geprägt. Das war das große Vorzeichen. Intelligent, nett, schönes Mädchen. Aber das Vorzeichen von Kind an war gewesen, dieser Eindruck, ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht gewollt. Eigentlich sollte es mich nicht geben. Das machte ihre Seele krank. Und deshalb war sie natürlich bereit zu allem, was Liebe bot. Und das wird eben ausgenutzt. Und irgend so ein Typ kam natürlich und sagte, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dich nicht so blöd anstellen und so. Ne? Und sie war bereit, Preise zu zahlen, weil sie wirklich geliebt werden wollte. Und weil sie sich wirklich erhoffte, es würde mal eine Erfahrung geben, in der sie spürte, ich bin wichtig, ich bin gewollt. Aber als er sie vernascht hatte, hat er sie liegen gelassen wie eine leer gefressene Bananenschale. Und so ist er nicht nur einmal gegangen. Und in ihrer Sehnsucht nach Liebe. Man kann doch nicht leben ohne Liebe. Liebe ist doch kein Luxus. Ist doch ein Grundnahrungsmittel. Ich muss doch wissen, dass ich wer bin. Und wenn ich nicht geliebt bin, wer bin ich denn dann? Versteht, es gibt eigentlich keinen Bereich in dieser Welt, wo so viel Brutalität herrscht wie im Bereich von Sexualität. Das ist eigentlich verrückt. Nichts ist mit der Liebe so eng und so tief verbunden wie Sexualität. Und nichts kann ein Bereich sein, in dem so rücksichtslos Egoismus und Brutalität gelebt wird, wie im Bereich von Sexualität. Beides ist möglich. Sex ist nicht automatisch mit Liebe verbunden. Mensch, Jesus hat ein Fingerspitzengefühl für einen Menschen. Er hat keinen moralischen Zeigefinger. Wozu deine Sehnsüchte dich getrieben haben. Wie das gelaufen ist bisher in deinem Leben. Das ist ein bisschen schwierig in so einer großen Versammlung, das so persönlich zu wissen und zu sehen. Ich bin froh, ich würde nicht mich trauen, über dieses Thema heute Abend auch nur einen Satz zu sagen, wenn ich nicht wüsste, dass der lebendige Jesus heute Abend da ist, hier in diesem Audimaxis, wie er damals an dem Brunnenrand sitzt. Das ist das Tolle, dass er nicht mehr eingesperrt ist in die Todeswelt. Ihr müsst euch mal ganz schlicht sagen, alles was sichtbar ist, das vergeht. In dieser Welt der Tische und Bänke, alles was sichtbar ist, das vergeht. Manches braucht 5 Minuten und manches braucht Jahrtausende und Jahrmillionen. Aber alles vergeht. Das ist der Preis der Sichtbarkeit. Dass Gott außerhalb der Vergänglichkeit ist, nicht eingesperrt in die Todeszelle. Das ist eine Qualität. Deshalb ist er für unsere Sinne, für unsere Augen nicht wahrnehmbar. So kann er gleich gegenwärtig sein an jedem Punkt der Welt. 5 Milliarden Menschen auf dem Globus. Und er kann jedem gleich unmittelbar nah sein. Das ist die große Gewissheit, mit der ich in diesen Abend gehe. Dass er dir ganz, ganz nah ist, so wie der Frau damals. Und dass er dich kennt in deinen tiefen Sehnsüchten. Und in dem Gelingen deines Lebens kennt er dich. Und im Verbrennen deines Lebens, deiner Lebenschancen kennt er dich. In diesem Durst, in dieser Sehnsucht. Ich sage dir nochmal, in der Begegnung mit Jesus macht diese Frau die Erfahrung, die peinliche Erfahrung, dass plötzlich mittenmal die ganze Wahrheit ihres Lebens, die peinliche Wahrheit ihres Lebens aufgedeckt ist. Aber zugleich erlebt sie, dass es nicht das rücksichtslose, unbarmherzige, aufdeckende Licht ist, das einen Menschen bloßstellt, das kennen wir. So gehen wir miteinander um. Wir stellen einander bloß, um uns dann fertig zu machen. Und deshalb haben wir eine unheimliche Angst davor, ehrlich zu werden. Weil wir uns fürchten, dass wenn die anderen die ganze Wahrheit meines Lebens kennen, mit all den dunklen Punkten und Schwächen, dann werden sie das rücksichtslos ausnutzen und das macht mich kaputt. Ich kenne eigentlich nur Jesus, bei dem das anders ist. Wo eine gleißende Helle ist, die Wahrheit meines Lebens, auch die peinlichste Wahrheit aufdeckt und nicht beschönigt. Und zugleich ist dies eine wohltuende Sonne, in der ich die Wärme spüre, eine Wärme der Liebe, in der neues Leben wachsen kann. In diesem Licht ist zugleich der Schutz. Dieser Jesus allein kann sagen, ich nehme dir dein Leben ab. Vergebung ist da der Spezialausdruck, den die Bibel geprägt hat. Ich nehme dir das so weg aus deinem Leben, zieh's mir selber an und trag das ans Kreuz und sterb in der Konsequenz deines verfehlten Lebens, trag das ins Grab und dort wird das beerdigt und damit bist du's los, du kommst nicht mehr dran. Es ist vergeben. Das ist mit eingeschlossen. Und plötzlich weiß die Frau, von der ersten Frage an, bitte an, gib mir zu trinken, bis zu dem Satz, 5 Männer hast du gehabt und jetzt lebst du mit jemandem zusammen, mit dem du nicht verheiratet bist. Spürt diese Frau, jetzt bin ich in den richtigen Händen. Jetzt wird mein Leben neu. Jetzt durchströmt sie das, was Liebe ist. Es wird noch einige Zeit dauern. Dann wird dieser Mann, der dort auf dem Brunnenrand so sorgfältig und liebevoll mit dieser Frau gesprochen hat und ihr Leben neu ausgerichtet hat, dann wird er für alle Welt sichtbar der Beweis der Liebe Gottes sein. Und dort wird nicht mehr die Schönheit der Poesie die Stunde regieren. Dort wird nicht mehr die Zartheit einer Liebeserklärung zu spüren sein, sondern dort werden die rohen Flüche von Soldaten zu hören sein, vom Exekutionskommando. Und die Schreie eines Gequälten, dem man die Hände und die Beine an einen Holzbalken nagelt und dessen Leib man zwischen Himmel und Erde hängen lässt und verbluten und ersticken lässt. Und auf diesen gekreuzigten Jesus weist die Bibel und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, preisgab, auslieferte, damit alle, die sich dem anvertrauen, nicht vor die Hunde gehen, sondern erfülltes ewiges Leben haben. So sehr hat er die Welt geliebt. Ist irgendjemand hier, der nicht zur Welt gehört? Du und ich, wir sind mit drin. Seine Liebe ist so groß und so persönlich. Ich möchte gerne, dass das zuerst heute Abend gehört wird. Was wir auch immer noch sonst in den Gesprächen dazu sprechen müssten, zu dem ganzen Problem von Sexualität und Liebe. Ich möchte, dass du rausgehst aus diesem Audimax und weißt, der ist für mich, dieser Jesus. Und ich bin wer. Und er gibt mir meine Würde zurück. Und er macht mich nicht fertig. Und in dessen Angesicht kann ich ehrlich werden. Da brauche ich nicht mehr versteckt zu spielen. Und brauche nicht mehr alles zu rechtfertigen und hinzubiegen, um mir selber und anderen was vorzulügen und immer wieder aus der Not eine Tugend zu machen und aus einer Tugend eine Theologie. Ich brauche das in meinem Leben. Seitdem kann ich frei atmen. Und ich möchte heute das gerne, dass andere das auch noch begreifen. Endlich rauskommen und ehrlich werden vor Gott und abgeben, was falsch gelaufen ist und ihn bitten, dass er es neu macht. Ich möchte dir einen Schritt weitergehen mit dir. Über diesen Jesus steht mal ein ganz heißes Wort in der Bibel. Das bezieht sich auf Ehen und auf Partnerschaften. Das will ich euch mal zitieren. Wer es nachlesen will, dem gebe ich da die Quelle an. Im Neuen Testament, das ist weiter hinten in der Bibel. So. Für solche, sonst guckt man im Inhaltsverzeichnis nach. Jedes vernünftige Buch hat ein Inhaltsverzeichnis, auch die Bibel. Und da gibt es einen Brief, den der Paulus an die Epheser geschrieben hat. Das ist eine Stadt in Kleinasien. Und da, im 5. Kapitel, da gibt es dann den Satz Nummer 25. Und das steht immer einfach ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber sonst ist das ja in Büchern, geht ja immer durchgehend. Aber die Bibel, damit man, weil jeder Satz so wichtig ist, da sind die einzelnen Sätze nummeriert, damit man sie besser findet. Also Satz Nummer 25 aus dem 5. Kapitel des Briefes an die Epheser, da steht folgender Satz. Ich kann ihn auswendig, deshalb brauche ich das gar nicht aufzuschlagen, aber du kannst ihn nachhören. Da sagt der Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Ich kenne ihn auswendig, weil ich bin bald 20 Jahre verheiratet und da knage ich dran rum an diesem Satz, ne? Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Was heißt das denn? Er sagt der Paulus, wie hat denn Jesus die Leute geliebt? Er hat sie geliebt, so dass er den letzten Blutstropfen für sie rangerückt hat. Am Kreuz ist abzulesen, an diesem Hinrichtungstag ist abzulesen, wie Jesus die Leute liebt. Und er rückt das Leben ran. Ist nicht besonders schön, hat mit Erotik überhaupt nichts zu tun. Und mit Liebesgedichten auch nicht. Diese Liebe beweist sich im Sterben. So, und jetzt sagt der Paulus, ihr Männer, so sollt ihr eure Frauen lieben, indem ihr für sie sterbt. Jetzt können die Frauen mal eben pennen zwischendurch, weil sie ja müde sind. Ich wollte mal eben mit den Männern alleine reden. Wäre mir sonst peinlich, wenn ihr jetzt auch zuhört, sonst laufen die alle rot an. Darf ich mal für uns Herren der Schöpfung mal eben sagen, sofern wir verheiratet sind, das wäre ja ein interessantes Experiment. Ne? Ich frage mich ja, wie man zu Vorstellungen von Herrschaft kommen kann, wenn man für den, den man liebt, stirbt. Das heißt ja auf Deutsch, ich suche nicht mein Recht, sondern ich will, dass du dein Recht kriegst. Ich suche nicht meine Vorteile, sondern was dir zum Vorteil ist. Ich suche nicht meine Ehre, sondern deine. Ich suche nicht meine Bequemlichkeit, sondern deine. Das heißt sterben. Ich will dich nicht nur so lange, wie du für mich appetitlich bist und interessant, sondern ich stehe zu dir, wenn du krank bist und alt wirst und unansehnlich. Und wenn der Sexappeal etwas nachlässt, ich stehe zu dir. Das heißt sterben. Und der Paulus ist da unheimlich nüchtern und sagt, das ist die Tiefe der Liebe. Ha, solange der andere mir so viel schenkt, ist das kein Kunststück, ihn zu lieben. Das ist doch eine gehörige Portion Egoismus drin. Ich meine, das ist kein Kunststück. Nicht nur in Ehen, überhaupt in der ganzen Welt fängt die Liebe da an, wo wir einander nicht mehr wahnsinnig faszinierend und interessant sind, sondern wo wir einander auch zur Belastung werden. Und wenn wir miteinander leben, gibt es immer wieder so Phasen, wo wir einander zur Belastung werden. Und dann fliege ich auseinander. Erotik ist dann verschlissen. Und wie soll man dann weiterleben? Die Bibel ist ein unheimlich nüchternes Lebensbuch, ist für den Alltag geschrieben. Wer sie nicht auf den Alltag anwendet, wird mit der Bibel nie was anfangen können. Die Leute können deshalb mit der Bibel nichts anfangen, weil sie ewig irgendwelchen religiösen Kram in dieser Bibel suchen. Wollen da so einen Schauer haben oder irgendwie die Haare sollen senkrecht stehen oder so ein kribbelndes Kreuz raufgehen. Die Leute suchen immer Religion in diesem Buch, aber hier ist Alltag drin. Und wenn man nicht das alltägliche Leben, dieses Buch nicht aufs alltägliche Leben, auf die Ehe, aufs Geld, auf den Beruf anwendet, dann ist es ein langweiliges Buch. Aber es will angewandt werden, auf den Alltag, zum Beispiel auf die Ehe. Unheimlich nüchtern. Liebe beweist sich im Sterben. Meine Güte, sag ich, irgendwie leuchtet mir das natürlich ein, nur ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich habe immer im Geiste die Perücke gezogen vor all den Leuten, die sagen, sie würden Jesus als Vorbild so bewundern. Er hätte so hervorragend gelebt und das wäre doch das Christentum, dass wir ihm nur nacheiferten in der Nächstenliebe, die er uns vorgeliebt hat. Also Respekt vor denen, die das wachen Geistes und mit klarem Verstand sagen. Wenn ich mir das bedenke, ist das für mich die deprimierendste Tatsache, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Wenn ich Jesus in der Art und Weise, wie er lebt, mir betrachte, dann wird mir nur eins deutlich. Der Abstand ist für mich uneinholbar groß. Ich kann's nicht. Also als ich jung und zart und schön war, da musste man ja... was heißt das hier? Ja. Ja, meine Erinnerung ist noch nicht verblasst. Meine Frau hat gesagt, ich wäre mal gewesen. Und wir mussten im Sport noch diese Foltermethoden, die es da gibt. Es gibt ja so Folterinstrumente beim Sport. Reck heißt das und Barren und so. So mittelalterliche Folterinstrumente brauchen wir heute alles nicht mehr machen. Reformierte Oberstufe, da wählt man Spazierengehen als Leistungssport. Ist ja auch was Schönes. Meine Tochter hat Hockey gewählt und hat prompt dem Sportlehrer erst einen vor die Rübe gehauen. Das ist auch eine Möglichkeit, die Rechnung quitt zu machen. Ne? Aber also gut, damals musste man auch noch alles machen und ich habe da auch einen gewissen Spaß dran gehabt. Und also einen Riesen habe ich nie geschafft am Hochreck. Ich war immer stolz, dass ich einen halben Riesen hinkriegte und dann irgendwie so eine Hocke ab und so und war dann mal froh, wenn ich wieder halbwegs sicher gelandet war. Aber muss man sich mal so einen japanischen Kunstturner vorstellen, der hängt da an der Reckstange, nicht wahr? Und dreht da seine Runden, als kostet kein Geld, nicht? So einfach, so immer rum und dann noch doppelten Salto ab und die bis in die Fußnägel gestreckt und gerade und traumhaft. Stell dir bitte mal vor, du stehst dabei und siehst so einen, der seine Runden drehen und du guckst dahin und keine Bewegung entgeht dir und dann ist er fertig und kommt runter und macht da sein Männchen und alles klatscht und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, da, ist das dein Vorbild? Da sagst du, ja, natürlich, mach's bitte nach. Wenn einer so rumstümpert, dann sag ich mir, das kann ich auch noch, ne? Das kann ich auch noch. Und wenn aber einer so ein absoluter Virtuose, so perfekter ist, dann sage ich also, das lasse ich dann lieber ganz sein, ich kann es nicht. So geht es mir mit Jesus, ehrlich gesagt. Der Abstand ist für mich so groß, was er lebt an Liebe ist für mich, da wird mir immer nur klar, was ich alles nicht tue, was ich nicht kann. Wenn ich Jesus angucke, dann wird das ganze Elend, die ganze schuldig gebliebene Liebe meines Lebens mir knallhart aufgedeckt. Deshalb, was soll ich tun? Der Paulus meint das ganz anders. Also nicht nachmachen, was wir doch sowieso nicht können, was uns überfordert, sondern er sagt, Nutznießer sein, das ist es. Lass es dir gefallen. Jesus hat doch gar nicht gesagt, zunächst macht's nach, sondern zuerst sagt er, lass es dir gefallen, dass ich dich liebe. Dass ich dir meine Liebe schenke, so dass du spürst, diese lebensschaffende Kraft, dieses Licht, das Leben ausleuchtet und erwärmt. Lass es dir schenken. Wenn du hungrig bist, wie dieser Frau. Wisst ihr, wie die Geschichte weitergegangen ist mit der Frau? Ein typischer Fall. Sie erfährt, ausgehungert nach Liebe, wie sie ist, erfährt sie zunächst einmal eine Liebe, die so sauber ist, die so rein und so stark ist und ihr so die Würde gibt, dass die Folge ist, dass sie selber in ihrem Leben mit ihrer Person eine sprudelnde Quelle des erfrischenden Wassers sozusagen wird, um im Bild weiter zu sprechen, das Jesus gebraucht hat. Sie lässt ihren Pott an dem Brunnen stehen, den vergisst sie, und sie rennt zurück, obwohl es doch heiß ist, in die Stadt und sie kümmert sich auch nicht darum, dass keiner mehr mit ihr sprechen will. Sie redet die Leute an und sagt, ich habe die Schlüsselfigur gefunden, die Gott in unsere Welt geschickt hat. Er hat mir gesagt, was mit meinem Leben los ist. Er hat es in Ordnung gebracht. Und sie macht die Leute neugierig. Und sie rennen raus zu Jesus und fangen mit ihm an zu reden und bitten ihn, bleib bei uns. Und dann heißt es, 2 Tage blieb er in dieser Stadt sicher. Nach den 2 Tagen sagen die Leute in der Stadt, Jesus, wir wollen dir unser Leben anvertrauen, aber nicht mehr, weil die Frau das gesagt hat, was sie erfahren hat, was du kannst, sondern weil wir jetzt selbst die Augen aufgemacht haben, selbst gespürt, erfahren haben, dass du die Schlüsselfigur bist und dass du uns Leben schenkst. Diese Frau, die keiner haben wollte, von der niemand mehr etwas erwartete, die war plötzlich für eine ganze Stadt die Schlüsselfigur, der Zugang zu einer neuen Lebensqualität. So ist das immer. Nicht, dass Jesus gesagt hat, also du müsstest eigentlich mal Verantwortung für deine Stadt übernehmen. Sondern Jesus hat nichts anderes getan, als dieser nach Liebe hungrigen Frau wirklich die ganze Liebe zu schenken, die Gott in ein Leben hineingibt, mit der Vergebung eines verfehlten Lebens. Angenommen sein, geliebt, ein Kind Gottes, wichtig und voller Würde, gebraucht, du wirst gebraucht. Und das tut ihr so gut, dass du den Pott vergisst und jetzt nichts Wichtigeres zu tun hat, als andere auf den Geschmack zu bringen. Sie hat selber aus der Quelle getrunken. Und jetzt sollen die anderen wissen, wo die Quelle ist. Das ist es. Nicht, dass ich es nachmache, was ich doch nicht kann, sondern dass ich es mir nehme in ganzer Fülle, um dann weiter schenken zu können. Das ist das Problem. Nicht, dass wir sagen, man sollte viel mehr und so. Ihr wisst doch alles, wie das ist. Mensch, das haben sie uns tausendmal gesagt und wir haben tausendmal gute Vorsätze gefasst und wir haben es tausendmal nicht machen können. Was uns weiterhilft, ist, dass ich die Liebe selber erfahre. Es ist wirklich so. Vielleicht sind eine Reihe unter uns, für die ist der Ausdruck Liebe Gottes wirklich nun wie eine Phrase, weil sie sich nichts darunter vorstellen können. Die Liebe eines Mädchens, das weiß man, wie sich das anfühlt, ne? Aber die Liebe Gottes, sieh mal, es ist wie mit aller Liebe. Wenn ich mich ihr nicht öffne, werde ich nie erfahren, welche Kraft sie hat. Es lässt sich nicht theoretisch erklären, wie diese Liebe ist. Sie wird angeboten, Jesus bietet sich an und ich bin heute Abend sein Dolmetscher hier. Und ich möchte gerne das weitersagen, dass er dich liebt. Dass er das am Kreuz mit seinem Sterben bewiesen hat. Und dass er das heute gerne in dein Leben hineinbringen möchte. Du wirst erst die verändernde Kraft dieser Liebe spüren, wenn du dich hier öffnest. Du kannst ihm auch einen Korb geben. Du kannst sagen, brauche ich nicht. Komm mal so zurecht. Dann bleibt das Theorie. Graue Theorie. Im Augenblick, wo du dich öffnest und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich bin bereit für dich. Komm in mein Leben. Ich will dir die Wahrheit meines Lebens vor dir aufdecken, bitte vergib mir meine Schuld. Wirst du spüren, wie diese Liebe reinströmt. Und wie du ernst genommen wirst. Und wie er dich aufrichtet und langsam neues Leben wachsen lässt. Dann spürst du, was Liebe verändernde Kraft hat. Das weißt du doch, wie das ist. Ne? Wie unheimlich Liebe harte Menschen verändern kann. Eigentlich kann nur Liebe Menschen wirklich verändern. Vorwürfe, Forderungen verändern nie die Menschen. Machen sie nur hart. Aber geliebt werden, das macht's. Weißt du, und nun hat natürlich diese Liebe, dieses Jesus eine Menge zu tun, auch mit der Sexualität. Es hat zunächst mal zu tun mit der Sexualität, dass ich meine ganze Sexualität mit neuen Augen sehen darf. Ich lerne den Satz aus der Bibel nachzubeten, zunächst mal zitternd, staunend. Psalm 139, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind alle deine Werke, das sieht meine Seele wohl. Hast du das jemals gebetet? Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Steht im Psalm 139. Wenn einer im Licht der Liebe Gottes steht, und merkt, ich bin der. Er nimmt mich wichtig. Er will mich. Dann kann er auch plötzlich anfangen, ein positives Verhältnis zu sich selbst zu gewinnen. Wurde ja vorhin gesagt, dass manche daran kranken, dass sie das einfach nicht haben. Sich selbst nicht leiden mögen, dauernd mit sich im Griech leben, verklemmt und verknotet und verkrümmt und verkrampft ihr Leben leben. Auch im Blick auf Sexualität. Ich danke dir, Herr, für dieses kostbare, wunderschöne Geschenk. Und jetzt, Herr, möchte ich gerne wissen, was du dir mit dieser Kostbarkeit gedacht hast. Wenn du ein solches Juwel in mein Leben hineingibst. Und die Geschlechtlichkeit gehört zum Schönsten. Zum Schönsten, das Gott in unser Leben hineingibt. Es ist eine Affenschande, dass wir damit umgehen wie mit dem letzten Ramsch. Ex und Hop. Ne? Was ist? Jesus möchte dir deutlich machen, dass auch der Bereich der Sexualität ein Juwel ist, mit dem er ganz sorgfältig, behutsam umgeht, damit ich Freude dran habe, auch andere Freude dran haben. Herr, dir glaube ich, dass du weißt, was mich glücklich macht. Warum glaube ich das, Jesus? Ich will es dir sagen. Ich glaube ihm, dass er allein weiß, was mich glücklich macht. Auch im Bereich von Sexualität. Ich habe zwei Gründe. Erstens, er ist der Schöpfer meines Lebens und er weiß am besten, wie mein Leben gehen soll. Zweitens, er ist am Kreuz für mich gestorben. Niemand hat einen solchen Preis der Liebe gezahlt wie er. Ich glaube niemandem wie ihm, dass er mit seinen Wegweisungen für mein Leben mein Glück will. Merkwürdig. Gestern sagte mir das einer im Gespräch. Er war immer den Eindruck gewonnen, Christ sein, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du noch nicht. Dass er ein bisschen Angst hätte, sich darauf einzulassen. Wir haben immer den Eindruck, Gott will uns unser Glück wegnehmen. Und besserwisserisch wie wir sind, suchen wir immer irgendeinen Weg zum Glück. Und die Gebote Gottes empfinden wir als einen Raub an unserem Glück. Ich glaube allein diesem Jesus, der bewiesen hat, wie sehr er mich liebt, dass er mit seinen Wegweisungen mein Glück weiß und garantieren will. Ich bin nicht einer, in dessen Leben das Gebot, das Gott im Blick auf Sexualität gesagt hat, du sollst die Ehe nicht zerstören, die Reinheit, der dieses Gebot hat halten können. Dieser Maßstab Gottes kritisiert mich mit viel, viel Versagen. Aber ich habe mich entschlossen, dass ich nie diesen Maßstab verändern will, sondern anerkennen. Auch wenn er mir aufdeckt, dass ich falsch gelebt habe. Weil ich glaube, dass dieser Jesus mit seinem Maßstab, auch wenn er Klarheit in Fehlverhalten reinbringt, dass er mit diesem Maßstab mein Glück will. Und er will deins auch. Und deshalb möchte ich dir wünschen, dass du in der Geborgenheit dieser Liebe, die von Jesus ausgeht, die Schönheit seiner Wegweisung kennenlernst und in dir eine Leidenschaft wächst, eine Sehnsucht wächst, Jesus. Ich möchte, und wenn's gegen den Strom der gesellschaftlichen Moral ist, ich möchte tun, was du willst. Du sollst Recht haben in meinem Leben. Noch eins. Man sagt, so etwa 10% der jungen Leute, der jungen Erwachsenen bis 30, die Partnerschaften eingehen, leben in eheähnlichen Verhältnissen, ohne eine Trauung eingegangen zu sein. Das wächst im Augenblick. Warum eigentlich? Ich will mir nicht vertiefen, es gibt ja furchtbar viele Gründe dafür. Der tiefste Grund ist eine letzte sehr, sehr ehrliche Erkenntnis. Wie soll ich das denn auf meine Kappe nehmen? Meiner Frau zu sagen, ich will dir treu sein und dich lieben ein Leben lang. Weiß ich denn, was kommt? Kann ich denn meine Kräfte überrechnen? Man sieht doch, wie Ehen scheitern. Und die haben alle mit großem Verliebtsein angefangen. Und alle haben gemeint, bei ihnen wird so glücklich wie überhaupt noch nie auf dieser Welt. Und dann wurde es Bruch. Woher soll ich denn wissen, dass bei mir anders ist? Ich fühle mich nicht stark genug dazu. Ich verstehe, dass sich viele nicht mehr trauen, sich trauen zu lassen. Sie trauen sich nichts zu. Mit Grund. Verstehe, ich würde mir das auch nicht zutrauen. Ich habe meiner Frau lebenslang die Treue versprochen und ihr versprochen, sie zu lieben und zu ehren, sie mir übrigens auch. Und wir hatten beide, ja, ist doch nett, nicht? Wäre doch schade, wenn nicht so. Und wir hatten beide einen Grund, ich will das ganz offen sagen, wir haben beide einen letzten Grund und dieser Grund heißt Jesus. Der Grund heißt Jesus. Weil wir genau wissen, dass jeder kommt ans Ende seiner eigenen Liebesfähigkeit und seiner eigenen Liebeskraft. Ich brauche ein Reservoir, aus dem ich schöpfen kann, wenn ich selber nichts mehr habe. Weil er zuverlässig ist und treu, deshalb will ich aus seiner Treue, die er mir zukommen lässt, schöpfen, um meiner Frau treu zu sein. Weil er ein unerschöpfliches Reservoir von Liebe in mein Leben hineingibt, will ich schöpfen aus dieser Liebe, um meine Frau zu lieben. Weil er mit der Vergebung nie aufhören wird, so wahr er für mich gestorben ist, will ich schöpfen und diese Vergebung in Anspruch nehmen und sie weitergeben, wenn meine Frau an mir schuldig geworden ist und sie braucht es, wenn ich an ihr schuldig werde. Verstehst du das? Was das für eine Quelle ist? Nein, nicht nur Vorbild. Er ist die Quelle der Liebe. Wir brauchen eine Quelle, aus der wir schöpfen können. Wenn wir diese Quelle nicht haben, die in unserem Alltag Liebe gibt, dann bleibt alles stecken in guten Vorsätzen und du hättest und du solltest und man müsste. Ich habe eine große Sorge an diesem Abend. Wir könnten in diesem moralinsauren Ton hier stecken bleiben, mit der Tonart, man sollte, man hätte, man müsste. Und ich möchte so gern, dass wir an diesem Abend dazu kommen, dass er die Quelle der Liebe erkennt und dass er spürt, wie gut das tut. Wer das kapiert das und wer sich das gefallen lassen will. Und wer nicht blocken will und wer keinen Korb geben will, sondern sich öffnen will für diese Liebe, den lade ich ein, mit mir zu beten. Dass wir ihm sagen, ein Dankeschön für diese Liebe. Damit ist im Grunde die Liebeserklärung beantwortet. Und jetzt will ich dir gehören. Ich will mich dir öffnen. Und ich will dir die Wahrheit über mein Leben sagen. Vielleicht können wir das in dem Gebet so machen, dass wenn ich das sage, Herr, wir wollen dir auch unsere Schuld sagen, dass wir dann eine Zeit der Stille haben. Und dann soll jeder mit Namen aussprechen, was nicht in Ordnung gewesen ist. Nicht nur im Bereich von Sexualität und Partnerschaft, im Bereich des Eigentums, des Geldes und was da sein mag, von dem du im Augenblick weißt, ja, das stinkt. Dass wir bitten, Herr, nimm das weg. Und all das, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, was wir längst nicht mehr sehen, was er aber sieht, das nimmt er mit. Und unser ganzes Leben darf ihm gehören. Und dann dürfen wir selber zu einer Quelle der Liebe für andere werden. Unsere Welt hungert nach Liebe. Deine Familie. Dein vielleicht bitter gewordener Vater, mit dem du nicht mehr sprechen kannst. Er hungert nach Liebe. Oder ihre Kinder. Oder der eine Schulkamerad, den sie alle auf die Schippe nehmen, weil er so dick ist. Sie hungern nach Liebe. Es geht gar nicht nur darum, dass du deinen Seelenfrieden findest. Verrückte Idee, man müsse Christ werden, damit man nur seine eigenen Problemchen gelöst bekommt. Christ werden heißt, Gott stillt meinen Lebenshunger, damit ich selber zu einer Quelle werde, aus der andere schöpfen können. Um der anderen willen will Gott, dass mein Leben in Ordnung kommt. Es soll was ausrichten, was bewirken für andere. Wenn du das willst, ich lade dich ein, mit mir zu beten.